Amen. Okay, Psalm 1. Eine Schriftstelle, die ich gerne mal aufschlage. Das ist einfach schön, ermutigend, das gefällt mir. Ein schönes Bild hier. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Glücklich. Und da kann man schon stoppen und sagen, glücklich. Das ist heutzutage, ja, schon gut. Ne? Da kann man stoppen und sagen, gute Botschaft, glücklich sein. Aber glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seinem Lust am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbechern, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Da sind ein paar schöne Verheißungen drin, nicht wahr? Sehr gut. Wer sein Leben heutzutage auf der Welt basiert, geht vielleicht ein bisschen Gefahr da rein, weil die Welt ist ein sehr glitschiger Ufer geworden. Sage ich einfach, Vorsicht, Rutschgefahr. Aber wir gehen nicht mit die Welt, oder? Wir sitzen hier in einem Gottesdienst. Ich nehme an, auch Online-Welt, hallo Online-Welt, dass die Leute, die uns zuhören, dass ihr hier seid, dass ihr Jesus schon in ihr Leben aufgenommen worden habt, dass ihr Jesus eingeladen habt, Herr in euer Leben zu sein. Und heute möchte ich einfach das ein bisschen befestigen und sagen, ey, wir stehen nicht auf einem glitschigen Ufer. Wir sind wie Bäume gepflanzt am Wasserbächern. Wir haben Jesus als Fundament, als Anker, der uns festhält. Was soll geschehen, dass er nicht schon vorbereitet ist? Jesus hält uns fest. So, wir nennen uns Christen. Wir sind, wie gesagt, vom Neuen geboren. Und trotzdem heute ein paar Fragen. Wie gut kennen wir diesen Gott, an wem wir glauben? Ich meine, nicht Dinge über Gott zu kennen, nicht Bücher über Gott gelesen zu haben, sondern wie gut kennen wir Gott? In einer persönlichen Beziehung. Bringt unser Glaube Frucht hervor, wie es in diesen Versen hier sagt? Verwelkt unser Laub oder bleibt es grün und frisch? Das ist interessant, vielleicht auch. Ich habe überlegt, was heißt das überhaupt, dass ich Falten bekomme oder was? Also, na, verwelkter Laub. Das ist einfach so, wenn man überlegt. Das ist nicht der normale Lauf von einem Baum im Herbst, verliert jeden Baum sein Laub. Aber das ist mitten im Sommer, wo alles grün ist und blüht. Wir sollen unser Laub nicht verlieren. Das heißt einfach ein gesundes Innenleben. Das Baum ist im Innen gesund und deswegen bleibt der Laub grün, wie es sein soll. Es verwelkt nicht. Und das soll für uns auch ein Bild sein. Gesundheit ist uns versprochen worden. Das ist eigentlich eine Heilungsversprechen. Gott wird uns gesund halten. Er wird uns ernähren mit seinem Wort. Also wie der Baum muss auch ernährt werden. Also das ist eigentlich eine schöne Verheißung hier mit dieser Laub. Nebenpunkt. Aber gelingt alles, was wir tun? Das ist hier auch versprochen worden. Wer kann sagen, dass alles gelingt? Wenn wir das mehr erfahren möchten in unser Leben, dann müssen wir Gott näher kennenlernen. Und heute möchte ich mit euch über drei verschiedene Schlüsseln zu ein fruchtbares Leben mit Gott. Nicht fruchtbar, sondern fruchtbar. Da muss man richtig fränkisch rollen mit der R. Ein fruchtbares Leben mit Gott. Also wir werden drei Schlüssel nehmen. Aber erstmals, überleg mal, Henoch im Alten Testament. Es fängt an bei Henoch und sagt, er wanderte mit Gott. Und dann wisst ihr, was kommt? Und er war nicht mehr. Also für Henoch, das ist der langweiligste Geschichte, eigentlich in diese paar Wörter, aber da steckt viel drin. Henoch wandelte mit Gott und dann war er nicht mehr. Das heißt, er hat eine innige, tiefe Beziehung mit Gott. Zu wandeln mit Gott heißt nicht nur, am Sonntag gehe ich zum Gottesdienst und ich sehe Gott wieder am Sonntag im Gottesdienst, sondern das heißt jeden Tag, überall, ein Alltag mit Gott. Zu überlegen, wie Gott ist, mit ihm unterwegs zu sein, auf der Arbeit mit Gott, daheim mit Gott. Also Gott war einfach in seiner Einstellung, in seinen Gedanken, in sein Leben, hat er mit Gott gewandelt. Dafür ist er belohnt worden, dass Gott ihn einfach genommen hat. Nun haben wir Methusalem, sein Sohn, Lamech, und dann kommt Noah. Ich fand das sehr interessant. Neulich habe ich nicht so wahrgenommen vorher, aber das Erste, was über Noah gesagt worden ist, und Noah wanderte mit Gott. Wie? Das habe ich nicht gewusst. Ich meine, dass er mit Gott ging, ja, aber genau die gleiche Wortstellung. Henoch wanderte mit Gott und war nicht mehr. Noah wanderte mit Gott und, oh, es ist ein bisschen anders. Was Noah dafür bekommen hat, dass er mit Gott gewandelt hat, er dürfte 120 Jahre lang eine Arche bauen. Mitten im Hohn und Spott und Gelächter und es war eine böse, böse, üble Zeit. Und er musste durchhalten und eine Arche bauen. Also der war 200 Kilometer weit weg von der nächsten Fluss oder Wasserbach. Er hat nie Regen gesehen. Er wusste nicht, was Flut heißt. Und er musste eine Arche bauen. Was für eine Aufgabe. Wisst ihr, was mir das sagt? Wenn wir mit Gott wandeln, wird es für jeden unterschiedlich sein. Mein Wandel mit Gott wird was anderes bringen als dein Wandel mit Gott. Wir dürfen nicht vergleichen. Dieser Mensch hat mit Gott gewandelt und es ist so ausgegangen. Also das heißt, für mich wird es genauso sein. Nicht unbedingt. Mein Wandel mit Gott ist individuell. Denn Gott hat jede einzelne von uns unterschiedlich geschaffen. Unterschiedliche Persönlichkeiten gegeben. Genauso wie die Schneeflocken. Alle unterschiedlich. Alle. Schau die ganzen Menschen an, die heute hier sind. Wir sind alle unterschiedlich. Und deswegen, wenn wir mit Gott wandeln, hat er einen anderen Ruf, einen anderen Zweck mit unserem Leben. Und wisst ihr was? Nur wir können diesen Zweck und diese Aufgabe erfüllen. Wir müssen lernen, Gott besser zu kennen und ihm gehorsam zu sein. Das ist interessant, oder? Dass Gott so mit uns umgeht. Mit Gott wandeln bedeutet mehr als nur eine oberflächliche Erkenntnis von Gott zu haben. Es ist schön, das ist der Anfang, zu lernen, dass es Gott gibt und all diese neuen Dinge, die wir manchmal lernen und dann laden wir Jesus in unser Leben. Das ist schön, das ist gut, das ist richtig. Und es ist auch sehr gut, Bücher und Dinge zur Unterstützung zu lesen und so, sage ich überhaupt nichts dagegen. Aber es darf nicht nur von den Erfahrungen von anderen sein. Wir müssen anfangen, selber Erfahrungen in unser Leben mit Gott zu haben. Wir müssen anfangen, eine Nähe von Gott zu suchen, die ich nicht von der Bericht von jemand anders erfahren kann. Ich brauche meine eigenen Erlebnisse mit Gott. Ich will ihn kennen. Und es kann nur anfangen mit einer Entscheidung. Gott wird nicht kommen und einfach seine Nähe auf dich aufgießen. Du musst anfangen. Du musst eine Entscheidung treffen. Gott, ich habe Hunger nach dir. Ich habe eine Sehnsucht nach dir. Ich will mehr verstehen von dir. Ich will diese Bibel lesen und wissen, was das bedeutet. Herr, zeig mir, wie du bist. Wir müssen diese Entscheidung treffen, mehr von Gott zu bekommen. Uns noch fester am Wasserbach gepflanzt zu sein, dass wir nicht rutschen, nicht ausrutschen, sondern fest bleiben, fest verwurzelt in das Wort Gottes, in die Erkenntnis von Gott, wer Gott ist. Und das ist der Ziel von heute, diese paar Schlüsse mit euch da durchzumachen. Okay, Erkenntnisse sollen sich entwickeln in Kennen. Nicht nur Wissen, sondern Kennen. Innig kennen, eine persönliche Beziehung. Wer ist Gott? Wie denkt er? Wie handelt er? Was denkt er über mich? Das ist ja eine Frage. Gott, der Schöpfer des Universums, was denkt er über dich? Weißt du, der ist so groß, aber der ist auch so persönlich. Wie gesagt, jeder Einzelne, individuell. Und Gott spricht zu dir genauso wie du bist. Wo du bist, was du gerade durchmachst, der weiß es. Und genau da kann er dich ansprechen. Wir müssen ihn nur kennen. Wir müssen seine Stimme kennenlernen. Okay, das ist vielleicht ein Beispiel, zu verstehen, was ich hier wirklich meine. Ich kenne viele Leute und ich weiß viele Dinge über viele verschiedene Leute. Das ist aber anders als verheiratet zu sein. Ich kenne meinen Mann. Versteht ihr den Unterschied? Das Wissen über viele Leute, Wissen über irgendjemand was, das ist anders als einen Ehemann zu kennen. Ich weiß, wie er denkt. Ich weiß, was er mag. Ich weiß, was er nicht mag. Ich kenne ihn. Ich habe eine enge Beziehung mit meinem Ehemann. Weißt du, am Anfang bist du so verliebt und ich, oh, du bist so nett und so lieb. Und dann heiratet man und zieht man zusammen und dann denkt man, wer bist denn du? Ich muss zugeben, das geht von beiden Seiten. Ne? Aber okay, wir haben es 30 Jahre geschafft, uns geht es sehr gut. Aber das ist einfach ein bisschen anders. Wenn man so nah ist, dann lernt man alles. Also das ist eine ganz andere Beziehung als ein flüchtige Beziehung am Rand irgendwo. Okay? Und da möchte ich mit euch hin heute. Dass wir nicht nur eine Sonntagsbeziehung haben mit Gott und mehr nicht. Dass ich erwarten muss, wieder im Gottesdienst zu kommen, überhaupt von Gott was zu erfahren, das ist zu wenig. Es gibt so viel mehr, so viel mehr. Und das wollen wir erfahren. Wir wollen Gott näher kennenlernen. Okay, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. 2. Petrus 1, 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, das ist 1. Petrus, das ist aber auch gut, gell? Könnte man nehmen. Also, okay, 2. Petrus 1, 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zum Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Gotteskraft, durch die er uns den kostbaren und größten Verheißung geschenkt hat. Also, da sind viele Wörter. Es gibt eine englische Bibel und das heißt der Passion-Übersetzung. Und ich habe diese Übersetzung in Englisch auf Deutsch übersetzt, weil das erklärt ein bisschen, was hier steckt. So, alles, was wir jemals für das Leben brauchen könnten, würde bereits durch seine göttliche Kraft in uns deponiert. Schön erklärt, oder? In uns deponiert. Also ich finde das sehr gut. Alles, was wir für Leben brauchen, ist uns schon gegeben worden. Manchmal brauchen wir Heilung. Weißt du, wir müssen nicht dann herumrennen und in Panik und in Angst versuchen, irgendeine Bibelstelle über Heilung zu finden und oh, wo ist mein Glaube? Ich weiß es nicht. Also weißt du, wenn das Problem kommt, dann sieht alles anders aus. Wir müssen aber uns daran erinnern. Irgendwann haben wir Jesus in unser Leben eingeladen. Herr, Ich glaube an dich. Ich will, dass du kommst, meine Sünde erlöst, dass du mich ein neuer Mensch machst. Komm in mein Leben. Weißt du, das ist so, nimm das einfach bildlich vor. So, Jesus kommt rein. Wumsch. Da sagt er, okay, hier ist der Heilige Geist, der ist bei dir. Weißt du, was gleichzeitig in dich deponiert worden ist? Wumms, Heilung, Wumms, Finanzen, Klarheit in dein Leben, Gelingen, Gunst, Gnade. Diese Dinge sind uns alles gegeben worden bei der neuen Geburt. Wenn wir an Jesus glauben, dann müssen wir nicht kämpfen und in Panik ausfallen und versuchen, diese Dinge irgendwie zu bewirken und genug Bibel zu lesen, gut genug zu werden, Gott endlich überzeugen, dass er irgendwas in meinem Leben macht. Nee, wir müssen nur Gott kennen, nah genug kennen, zu glauben, dass er mir diese Dinge schon gegeben hat. Durch Jesus ist es schon in uns deponiert worden. Das Wort gefällt mir, weil das ist einfach so, boom, es ist da, deponiert worden. Ist sehr gut. Hast du Jesus, dann hast du schon diese Dinge. Frage, wie empfangen wir sie? Das ist immer der schwierige Teil. Wie finden wir die? Wie holen wir das dann da raus? Es kommt durch Gott kennen. Nicht nur flüchtig, sondern ihm kennen. Johannes hat das wirklich verstanden, diese Prinzipien von kennen. In seinem Buch Johannes und in 1. Johannes, es gibt eine Liste so lang mit Dingen, wo er gesagt hat, kennen, kennen, erkennen, erkennen. Nur ein paar. Johannes 8, 32. Erkenne die Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Erkenne die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Noch eins, erkennt den Heiligen Geist, er wird bei euch bleiben. Nochmal, erkennt Jesus Christus. Noch eins, erkennt seine Gegenwart in euer Leben. Gott ist mit dir. Erkennt der Gegenwart Gottes. Also Johannes macht weiter und weiter und weiter. Er hat verstanden, er muss nicht nur von Gott was wissen, sondern er muss Jesus kennen. Tief und innig. Und das war sein Ziel, diese Erkenntnisse an uns weiterzugeben. Es ist interessant, wenn du Leute hörst, viele Leute sagen, oh, ich kann nicht so richtig beten. Aber du merkst schon, wenn Leute ein bisschen mit Jesus umgehen, wenn die Jesus ein bisschen kennenlernen, dann fangen sie an, ganz anders zu beten. Und einfach ein Beispiel. Ein Vers, das kommt jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe, ich kann es nicht helfen, tut mir leid. Hebräer 11,6. Ich liebe dieses Vers. Hebräer 11,6. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihm suchen. Nun, das ist mir immer wieder aufgefallen, ihr Deutsche mögen es negativ. Die deutsche Bibel ist negativ. Es sagt, mit Gott ist nichts unmöglich ist. Mein Englisch Bibel sagt mir, mit Gott ist alles möglich. Also versteht ihr, das ist einfach ein bisschen unterschiedlich. Okay, ich mag es amerikanisch. Hier sagt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und was denken wir dann? Stimmt, mein Glaube ist so schwach. Ich kann es nicht. Ich habe gewusst, Gott, ich kann dich nicht gefallen. Und dann gehen wir auf und wir hören auf zu beten und wir erwarten was? Gar nichts. Ey, okay, ich sage es euch, heute muss der amerikanisch werden. Weil wir müssen positiv sein. Die Amerikaner sagen, weißt du was? Römer 12, 2 verspricht mir meine Bibel, sobald ich wieder geboren worden bin, habe ich diese verschiedene Sachen in mir deponiert bekommen. Und wisst ihr, was auch deponiert worden ist? Glaube. Wenn ich mich von neuem geworden bin, hat Gott mir Glaube gegeben. Er hat mir Glaube gegeben. Das heißt, ich habe Glaube. Und wenn ich Glaube habe, kann ich Gott gefallen. Das heißt nicht, ich habe keinen Glaube, ich kann nicht gefallen. Das heißt, ich habe Glaube. Ich gefalle Gott. Wenn ich weiß, dass ich Gott Gefallen tue, dann ist es viel leichter zu beten. Da geht der ganze Lauf ist dann ganz anders. Weil ich bin überzeugt dann, Gott ist ein Belohner. Das steht hier in diesem Vers. Wenn ich weiß, dass er ein Belohner ist, dann bete ich nicht mehr mit Zweifel und vielleicht oder ich weiß es nicht, sondern ich bete mit dieser Glaube, die er mir gegeben hat. Nun, ich gebe euch ein Beispiel. Okay, jemand hat ein paar Schuhe und diese Schuhe kosten 100 Euro. Und sie wollen die verkaufen, die geben mir 100 Euro. Und dann sagen sie, willst du meine Schuhe für 100 Euro kaufen? Und sag mal, ja, du hast mir gerade 100 Euro gegeben, klar kaufe ich die Schuhe. Du hast die 100 Euro von der Person bekommen, um die Schuhe von ihm zu kaufen. Weißt du, was Gott macht mit uns? Er sagt, du musst Glauben haben, um mich zu gefallen. Da, nimm den Glauben, ich gebe dir Glauben. Okay, jetzt, willst du mich gefallen? Natürlich, sagst du, ja, ich habe Glaube, ich kann dich gefallen. Er gibt uns das, was wir brauchen, um ihm zu gefallen. Wenn wir ihm gefallen, können wir im Glauben beten. Wenn wir im Glauben beten, dann werden wir das bekommen, was wir brauchen. Aber das ist alles, er fängt an, er gibt uns Glaube. Wir haben Glaube. Wir benutzen es noch nicht, weil wir es nicht vertrauen, dass Gott gut ist. Wir kennen ihn nicht nah genug. Wir müssen ihn kennenlernen, dass er ein Belohner ist. So, wenn ich Glaube habe, gefalle ich Gott. Wenn ich Gott gefalle, dann werde ich auch neugierig. Wer ist er wirklich? Und dann fange ich an, ihm zu suchen, wie es hier sagt. Und wer Gott sucht, wird Gott belohnen. Das heißt, ich bin bei meiner Suche, ich bin so begeistert von Gott, denke, meine Güte, Gott, du bist so groß, du bist so gut, du hast einen Plan für mein Leben, du hast noch Gutes über mich beschlossen worden, deine Gedanken über mich sind gut. Und ich bin so beschäftigt mit diesem unglaublich unfassbaren Gott, dass irgendwie merke ich, hoppla, was war wieder mein Gebetsanliegen? Es hat sich irgendwie einfach aufgelöst. Ich bin so beschäftigt mit Gottes Güte und ihn kennenzulernen, dass mein Gebetsanliegen hat sich selber aufgelöst. Wisst ihr, wenn wir Gott kennen, müssen wir nicht mehr diese zweifelhafte Gebete machen, sondern wir beten einfach aus Dankbarkeit, weil Gott so gut ist. Wir bauen eine ganz neue Vertrauensbasis auf und dann beten wir ganz anders, weil wir ihn kennen, weil wir wissen schon, er will mehr als ich, dass ich die Antwort bekomme. Er hat der Antwort schon vorbereitet, er hat mir Glauben gegeben, dass ich es bekommen kann, er will, dass ich es habe. Warum zweifeln wir? Gott ist gut und er will, dass wir unsere Antworten bekommen. Das alles heißt eigentlich geistliches Wachstum. Wie gesagt, es hängt von dieser Entscheidung ab. Ich will mehr. Und wenn wir anfangen, geistlich zu wachsen, das bringt dann Stabilität in unser Leben. Dann sind wir fest am Wasserbach verwurzelt. Es wird aber nicht einfach so passieren. Es kommt aus einer Entscheidung, dass du mehr von ihm haben möchtest, dass du ihm näher kennenlernen möchtest, wie er wirklich ist. Er, Gott. Was ist sein Charakter? Wie ist er? Wir wollen das dann kennen. Okay, gib dein Leben ganz hin. Also das ist, ich möchte euch so ermutigen. Hab Hunger noch mehr. Gebt euer Leben nicht nur ein Teil und Gott, da bisschen von mir aus bekehrt, aber diese Seite möchte ich nicht. Nee, gebt euch ganz hin. Frage, was wäre passiert, wenn Noah nur eine halbe Arche gebaut hat? Wäre ziemlich schlecht ausgegangen, oder? Also, Noah hat sich ganz hingegeben. Er ist mit Gott gewandelt, er hat seine Aufgabe erfüllt. Wir müssen uns auch Gott ganz hingeben. Wirklich 100% mit ihm gehen. ihm einfach kennenlernen. Und nicht, weil das ein Muss ist, sondern weil wir merken, das ist so ein Privileg. Ein Privileg, Gott kennen zu können, ihn in mein Leben zu haben. Wisst ihr was? Ich darf nicht nur Gott kennenlernen. Er kennt mich. Er kennt mich. Was für ein Privileg. Was für eine Beziehung. Zwei Seiten haben wir hier. Gott liebt uns. Okay. Lerne nicht nur über Gott Dinge, Erkenntnisse und so, sondern lerne ihn kennen. Okay. Unsere drei Schlüssel. Endlich komme ich dazu. Der erste Schlüssel zu ein fruchtbares Leben mit Gott. Ersetze das Wissen, das du über Gott hast, durch eine enge Beziehung mit Gott. Okay, das haben wir schon ein bisschen besprochen. Ersetze das Wissen, das du über Gott hast, durch eine enge Beziehung mit Gott. Und wie gesagt, wenn das so ist, wenn du Gott näher kennenlernst, dann kannst du ein ganz anderes Gebetsleben haben. Dein Gebet, du wirst es selber merken, es wird sich so ändern. Dann auf einmal ist es nicht nur frommer Geplapper, was wir gerne machen, sondern das wird ein Gespräch. Du redest, Gott redet. Wenn Gott redet, bist du dann gehorsam. Und das zeigt Demut. Du bist bereit, das zu machen, was Gott will. Weißt du, sehr oft haben wir unseren Plan, wir haben alles ausgearbeitet, wir wissen ganz genau, wie wir es machen werden und dann, um richtig zu machen, sagen wir, Herr, dein Wille geschehe, tschüss, und dann machen wir doch, was wir machen wollen. Jemand lacht, also ich bin nicht die Einzige, die das gemacht hat. Aber das ist einfach so, wir sind Menschen, wir sind Macher, wir wollen da, okay, leg los. Aber wenn wir beten, Herr, dein Wille geschehe, und er sagt vielleicht doch ein bisschen anders zu machen, als wir geplant haben, aber wir sind doch gehorsam, der freut sich, weil das zeigt richtige Demut. Das zeigt, dass du jemand bist, mit dem Gott arbeiten kann. Er weiß schon, er kann dich vertrauen. Er kann dir andere Aufgaben geben. Er kann dich benutzen, sein Reich zu bauen. Was auch immer es sein mag, er weiß, dass er dich vertrauen kann. Er hat in dir einen demütigen Diener. Ein demütiger Diener. Oh, und das freut ihn. Das liebt er. Okay, so. Dein Gebet wird anders. Es ist auch sehr wichtig zu wissen, wir dürfen ehrlich sein, wenn wir beten. Weißt du, wenn du Gott nicht kennst, dann meinst du, dass du nur so diese frommen Gedanken haben kannst. Oh, groß und mächtiger Gott. Und also das ist alles schön und gut. Aber wenn du Gott kennst, dann weißt du, dass du auch real sein darfst. Du darfst echt sein, wenn du betest. Du darfst wirklich Gott sagen, was dich stört, was nicht passt, was dich zurzeit verletzt oder bewegt. Du kannst zu Gott gehen und sagen, Herr, Mann, ich bin so einsam. Das langt aber nicht 3 Stunden lang jammern und meckern, das ist dann was anderes. Aber sagen, was es ist, du darfst ihm auf jeden Fall sagen. Aber hör mal, wenn du Gott kennst und du weißt, okay, Gebet heißt 2 Seiten hier. Ich habe geredet, ich habe Gott gesagt, was falsch ist, was nicht stimmt. Jetzt bin ich ruhig, ich warte. Und auf einmal hörst du einfach in dir drin, solche Gedanken, solche Bibelstellen werden kommen, so, hey, keine Angst, ich bin bei dir. Hey, weißt du, ich habe versprochen in meinem Wort, ich würde dich nie verlassen. Und solche Bibelstellen, und das sind für manche einfach eine Bibelstelle, du kannst Nummer und Vers haben, das hat keine Bedeutung für dich. Aber wenn du in dieser Position bist und der Heilige Geist selbst in dein Herz spricht und du merkst, dass der mit dir spricht, dass er dich tröstet durch diese Versen. Das sind dann auf einmal ganz persönliche Wörter für dich. Die sprechen dich an, die geben dich neue Mut. Du weißt schon, es wird gut, es wird in Ordnung. Gott wird mich neue Freundschaften bringen und bauen, wenn ich sie brauche. Was auch immer das ist, wo du mit Gott geredet hast, er wird dir Hoffnung schenken. Hoffnung. Und dann wird er Dinge bewegen, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen. Dass das, was dir fehlt, er wird den Loch auffüllen. Aber du musst ihm vertrauen. Und du musst ihn gut genug kennen, zu glauben, dass er das machen kann. Vertrauen. Glauben. Das sind Wörter, die wir üben müssen. Und die sind viel einfacher, wenn wir Gott kennen. Persönlich kennen. Okay. Wie gesagt, es ist auch gut zu wissen, ich kenne ihn und er kennt mich. Das gibt mir eine neue Vertrauensbasis für meine Gebete. Auch wenn wir eine engere Beziehung zu Gott haben, das sind immer die gleichen. Wir müssen beten und unsere Bibel lesen. Das gehört unweigerlich dazu, weil das Wort Gottes ist Gott. Also da ist er. Wenn wir das lesen, kann er zu uns sprechen. Und das ist der Punkt. Das geht nicht nur um, wie viel ich gelesen habe. Es nutzt nichts, stolz zu sein, dass du 3 Bücher heute gelesen hast. Woo! Wenn es dich nicht angesprochen hat, dann nutzt es gar nichts. Es kommt darauf an, was in diese Richtung kommt. Versteht ihr? Was hat das in dein Herz gesprochen? Was hast du daraus erfahren? Ja, lesen. Aber wenn du erlaubst, wird Gott dich dadurch ansprechen. Sein Wort ist lebendig. Es sagt auch, ich glaube in Hebräer, schneidet wie ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, genau wo du bist, genau was du durchmachst, boom, kann das Wort direkt in dein Herz sprechen. Du liest es und es gibt dir genau die Antwort, die du gebraucht hast. Und du wirst so überrascht sein, weil wahrscheinlich ist das eine Bibelstelle, die du 20 Mal schon gelesen hast, nicht verstanden hast oder was ganz anderes verstanden hat. Aber genau in dem Moment, wo du es so gebraucht hast, spricht der Heilige Geist dadurch zu dir. Und du hast deine Antwort bekommen. Das Wort ist lebendig. Wir brauchen es dringend. Es gibt auch Leute, die mir sagen, ich lese nicht gern. Macht nichts. Ich sage dir, wie du das machst. Ganz einfach. 5 Minuten am Tag. Aber konsequent. Probier es aus. Wenn du kein Bibelleser bist oder Leser überhaupt, nimm dir nur konsequent 5 Minuten am Tag. Am besten ein Buch durchlesen, aber nur ein paar Minuten. Und schau mal jeden Tag, wie das Wort anfängt zu leben. Wie du vielleicht am nächsten Tag 7 Minuten liest, weil es doch spannend wird. Also, wenn deine Einstellung richtig ist und du merkst, ich hole hier Kraft, ich hole hier Antworten, das spricht mir an, dann willst du mehr und du wirst erkennen, dass diese paar Minuten können dir so viel Leben geben, dass dein ganzer Tag da vorbereitet ist, dass du ganz anders tagsüber reagierst auf Dinge, die auf dich zukommen, dass du einfach wieder fest am Bach verwurzelt bist, okay? Dass du voller Leben bist, voller Saft und Kraft. Und nicht müde und nicht fertig und nee, das Wort Gottes gibt dir halt. Und es ist sehr, sehr wichtig. Eine andere Vorschlag, wenn nicht 5 Minuten, nur eine Bibelstelle. Wieder, wie gesagt, vielleicht ein Buch durchmachen, aber wenn das ganze Jahr dauert, das macht nichts. Das habe ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren in Hebräerbrief gemacht und manchmal war das ein Wort. Nicht, weil ich nicht gern lese, aber das war einfach so viel drin, dass ich das überlegen musste und ein bisschen durcharbeiten musste. Aber das hat ewig gedauert, aber so. Ich habe viel Zeit im Hebräerbrief verbracht und das hat mich so richtig aufgebaut. Gebe euch einen Vorschlag. Johannes 11, 35. Wer weiß, was das ist? Oh, komm. Das ist der erste Vers, den jedes Kind im Kinderdienst merkt, weil sie Punkte bekommen, weil das der allerkürzeste Vers ist in der ganzen Bibel. Johannes 11, 35. Jesus weinte. Jesus weinte. Allerdings muss ich sagen, in der Luther-Übersetzung, da musste ich lachen. Er sagt nicht, Jesus weinte, er sagt, okay, das ist gut. Und Jesus gingen die Augen über. Ich finde das witzig. Oh Mann, ey. Jeder weiß, diese Stelle hat zwei Wörter. Also was macht der Luther? Der macht es kaputt. Naja, die Augen gingen über. Naja, auf jeden Fall. Nimm dieses Vers, ein Vers. Jesus weinte. Weißt du, du kannst ein ganzes Seminar machen auf dieses Vers. Warum hat er geweint? Wo war er? La 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 la. Also wie man in die Schule macht, ne? Die ganzen W-Wörter. Alles durchmachen. Studier das ein bisschen. Das dauert nur ein paar Minuten. Aber frag dich, wie war es damals? Wo war er? Und wieder diese Fragen. Und dann machst du selber ein Bibelstudium. Es ist vielleicht noch kurz, aber das wird dich dermaßen aufbauen. Und du merkst gar nicht dadurch, dass du Jesus näher kommst. Da wirst du sehen, Mann, hey, was er, da hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Wenn er Jesus, Lazarus von den Toten auferwecken kann, dann kann er für mich auch meine Antwort geben, oder? Also, das baut einfach Vertrauen und das macht echt Spaß. Du wirst merken, dass das nicht mehr diese Einstellung ist mit so Gebet, ja, Bibel lesen, meine Güte, schon wieder kommt die Frau mit Bibel lesen. Das ist, auf einmal merkst du, ey, alle weg, weg, lass mich in Ruhe, ich brauche meine 5 Minuten. Und dann willst du einfach schauen, was hier drin steckt. Das ist so spannend. Das ist kein literarisches Werk, die so spannend ist wie die Bibel. Und du musst es einfach anfangen zu machen. Also vertrau mir einfach. Ein paar Minuten, ein Vers, was auch immer. Nimm das und such Jesus. Du wirst ihn jedes Mal finden. Der ist in jedes Buch, sogar vom Alten Testament kannst du Jesus finden. Du musst ihn noch suchen. Manchmal versteckt er sich ein bisschen, aber der ist überall drin und so viele gute Sachen da drin. Also, Bibel lesen. Das bringt dich in eine engere Beziehung zu Gott. Okay, unser zweiter Schlüssel zu einem fruchtbaren Leben. Richte deine Gedanken auf Jesus und wandelt mit ihm. Richte deine Gedanken auf Jesus und wandelt mit ihm. Man kann es ein bisschen anders sagen, trainiere ein Bewusstsein von der Gegenwart Gottes. Sei euch bewusst, dass seine Gegenwart immer bei euch ist. Er ist da. Und das ist, ich habe das mal, vor Jahren habe ich in einer Frauengebetszeit habe ich das gesagt, ne? Gott ist bei dir. Und irgendeine Frau hat gesagt, oh, du meine Güte, das ist furchtbar. Wie bitte? Aber ich habe ein bisschen mit dir geredet und dann gemerkt, sie hat viele, viele Dinge in ihrer Vergangenheit gehabt. Sie war sehr verletzt und für sie war das dann so richtig verdammend. Gott immer bei mir, er will nur schauen, was ich falsch mache, er will nur sehen, was ich da, wo ein Fehler gemacht habe und so. Also das hat sie richtig, aber wir haben das geklärt, ne? Dass der Heilige Geist uns gegeben worden ist, nicht zu verdammen, sondern wir haben den Heiligen Geist als Beistand, als Tröster, als Lehrer, als alles, was du brauchst. Der Heilige Geist ist gut, der ist für dich, der gibt dir Kraft. Er gibt dir das, was du an dem Tag brauchst, genau wo du bist, ist der Heilige Geist dir da, für dich zu unterstützen, nicht zu verdammen. Gott hat überhaupt keine Lust und keinen Grund, dich zu verdammen. Weißt du, wir waren Sünder und er hat uns geliebt. Wie viel mehr? Jetzt sind wir seine Kinder und wir erwarten, dass er uns verdammen möchte? Nee. Er hat uns angenommen, wir sind seine Kinder. Er liebt uns, er verdammt uns nicht, er hilft uns. Okay? Der Gegenwart Gottes, immer bei dir. Römer 12, 2. Bekannte Vers hier. Römer 12, 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sei nicht gleichförmig der Welt. Na, wie gesagt, die Welt zurzeit ist ein bisschen, weiß man nicht, wo das alles hingeht. Aber wir sollen nicht wie die Welt sein. Wir müssen unser Sinn erneuern und auf Jesus gerichtet halten. Fest verwurzelt in die Erkenntnis Gottes. Wer ist Gott? Und unser Sinn richtig erneuern. Das habe ich nicht in meinen Notizen, aber das ist mir neulich gekommen. Also unser Sinn erneuern. Wir sind aus Geist, Seele und Leib. Also jeder Mensch ist Geist, Seele und Leib. Jetzt hoffentlich bringe ich das nicht durcheinander. Aber ich meine, okay. Geist, Seele und Leib. Und dieses Vers hier zeigt uns, wie wichtig es ist, unser Sinn zu erneuern. Denn unser Geist ist von Neuem geboren. Wir gehen mit Gott. Unser Geist ist fest. Okay? Jesus, Heiliger Geist, Gott. Da ist unser Geist. Wir haben aber hier drüben unser Leib und unser Leib muss teilnehmen in dieser Welt. Unser Leib ist das, der rausgeht auf der Arbeit jeden Tag und in die Schule und einkaufen und was auch immer. Unser Leib hat Kontakt zu dieser Welt. Das lässt über dieser dritte Teil, das ist der Sinn, unsere Seele, da wo die Gedanken sind. Und das ist das, was es sagt, müssen wir erneuern. Müssen wir unseren Sinn erneuern mit das Wort Gottes, mit Zeit mit Gott, ihm zu kennen. Denn wisst ihr, hier haben wir eins und hier haben wir eins. Das heißt, wenn ich auf diese Seite gehe, habe ich zwei gegen eins. Da würde ich mit meinem Geist nicht mehr gehen. Ich würde im Fleisch leben und ich würde mit der Welt gehen. Okay? Versteht ihr den Bild? Geist, Leib, Seele. Ich wähle, mit Gottes Wort zu gehen. Ich glaube an Gott. Ich halte mich fest an sein Wort. Jetzt mit meinem Geist und mein erneuerter Sinn bin ich zwei gegen eins. Ich gehe nicht mit die Welt, ich gehe mit Gott. Okay? Dieses Sinn erneuern in die Mitte, das ist der Kern. Das ist der große Frage. Wisst ihr, was mir neulich in Gedanken gekommen ist? Absolute Beispiel. Das habe ich nie gesehen. Das hat mich, das allerhöchste Beispiel vom Geist, Seele, Leib. Jesus. Garten Gethsemane. Er hat gebetet. Sein Geist, Jesus, hat gewusst, der ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Für das Geist, der geistliche Leben von Jesus, das war absolut voll überzeugt, dass er auf diese Erde deswegen gekommen ist. Er war bereit, sein Leben zu opfern. Keine Frage. Deswegen ist er hier. Fest ist er in dieser Entscheidung geblieben. Leib Jesus. Er hat gewusst, was auf ihm zukommt. Schmerz. Unglaublicher Schmerz. Folter. Furchtbare Dinge, die auf ihm zukommen wollen. Er ist Mensch geworden. Jesus ist nicht aus Geist auf dieser Erde herumgelaufen. In die Zeit, wo er hier war, war er Mensch. Er hat seine Göttlichkeit aufgehängt, ist aus Mensch gekommen. Das heißt, dieser Leib, den er hat, es hat Schmerz gespürt. Und er hat gewusst, es wird furchtbarer Schmerz geben. Aber unser Beispiel, was hat Jesus gemacht? Sein Sinn erneuert. Vater, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Und was war der Wille Gottes? Der Vater hat gesagt, ja, es wird schmerzen, aber Sinn erneuert mit Gottes Wille in Verbindung mit seinem Ruf, mit dem Geist Gottes, der Grund, warum er hier war, war er zwei gegen eins. Und deswegen war Jesus bereit, auf dem Kreuz für uns zu sterben, weil er seinen Sinn erneuert hat. Das ist ein Bild, oder? Wir müssen genauso konsequent machen, genauso bereit sein, wie es in Römer sagt, unser Sinn zu erneuern. Ich sage euch, die Welt wird euch euer Sinn auch erneuern, wenn ihr es lässt. Es wird mit der Leib oder es wird mit deinem Geist gehen. Du musst entscheiden, in welche Richtung erneuerst du deinen Sinn. Zweifel, Sorgen, all diese Dinge von der Welt, was die zum Anbieten haben, oder Gottes Wort. Du schaffst das. Ich bin bei dir. Ich würde dich nie verlassen. Ich würde dich unterstützen. Ich bin dein Kraft. Ich bin dein Heiler. Es geht weiter und geht weiter und geht weiter. Aber wir müssen wirklich die Entscheidung treffen, welche Richtung wollen wir gehen. Nachdem wir entschieden haben, haben wir so oder so 2-1. Das ist schön, dass es 3 gibt, gell? Weil so es ist immer eine Entscheidung. 2-1. Wir müssen die Entscheidung treffen, auf welche Seite wir gehen. Folgen wir Jesus. Er ist der beste Beispiel, okay? Amen. Gut. Okay, das war alle extra dazu. So, das Wort Gottes schützt und prägt unsere Gedanken. So, schauen wir mal, das machen wir auch. Jesaja 26, Vers 3. Das ist ein schönes Vers, allerdings in der Schlachterbibel ist ein bisschen verdreht und so. Ich habe das aus der Hoffnung für alle. Jesaja 26, Vers 3. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Fest an Gott halten. Wisst ihr, unser Bild von Gott muss größer werden. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Wenn man überlegt, im Alten Testament haben diese Menschen so ein großes Bild von Gott gehabt. Okay, wir haben David. Davids Bild von Gott war größer als Goliath, sonst hätte er ihn nicht töten können. Und dann haben wir Noah, wieder mit seiner Arche. Sein Bild war größer als die Arche. Wir haben Moses in Ägypten. Sein Bild von Gott war größer als Pharao. Sonst wäre er nie dahin gegangen und hat es durchgehalten. Sein Bild von Gott war auch größer als Millionen mörrende Menschen. Also das war auch nicht einfach, diese Leute in die Wüste zu haben. Aber die haben mit Gott gewandelt und dadurch ein riesengroßes Bild von Gott gehabt. Ihr Gott war groß. Nun frage ich mich, wie kann das sein, dass wir heutzutage freie Gemeinden, Wort Gottes gedruckt, ich habe bestimmt 20 Bibeln, alles da, was ich brauche. Ich habe Jesus in mein Herz eingeladen, der Heilige Geist ist bei mir. Und wisst ihr, wie groß unser Bild von Gott ist? So ungefähr. Wie haben wir das neu geschafft? Das kann nicht sein, Leute. Wir haben alles, was wir brauchen, um Gott zu kennen. So muss unser Gott werden. Unsere Probleme müssen so werden. Und unser Gott so. Solange Gott größer ist, dann sind die Probleme kein Problem. Aber wir vergessen, wer ist größer? Unser Bild von Gott muss größer werden. Und das ist anders gesagt, unsere Kenntnisse, unsere Beziehung zu ihm müssen wachsen. Okay, wie groß ist dein Gott? Lerne ihm einfach näher kennen. Und das geht dadurch, durch dieses Bewusstsein zu trainieren, dass Gottes Gegenwart bei dir ist. Okay, Nummer 3. Sei bewusst, dass Gott bei dir ist und dich über alles liebt. Das ist irgendwas, was mich einfach, ich denke nicht so oft dran. Ich weiß nicht warum. Das ist, wenn ich da anfange zu überlegen, ich denke, meine Güte, Gott liebt mich. Das hört sich fast so kitschig oder kindisch an oder so, aber überleg die Fühle, was da drin steckt. Er liebt mich. Wow. Wenn ich überzeugt bin, dass Gott mich liebt und ich lerne diese Charakter von ihm kennen, dann kann ich so überzeugt sein, dass er nur mein Bestes im Sinn hat, dass er einen großen Plan für mein Leben hat, dass er will, dass dieser Plan vollendet wird, dass er mir der Kraft dazu geben wird, diesen Plan zu erfüllen, dass er mir den Mittel geben wird, diesen Plan zu erfüllen, dass er mir jede mögliche Hilfe geben wird, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn er mich ruft, wird er mich befähigen. Was er von mir verlangt, wird er mir helfen zu erfüllen. Das ist genau wie gesagt, er gibt uns schon den Glaube, dass wir Glauben haben können. Er gibt uns das, was wir brauchen, um diesen Plan zu erfüllen. Er liebt uns. Er hat nur das Beste für uns im Sinn. Wisst ihr, Kinder, die wissen, dass die von ihren Eltern geliebt sind, die haben alle Freiheiten die Welt. Die toben einfach rum und machen und singen und tutru und alles gut. Und wenn sie mal manchmal was falsch machen, weißt du was? Die Eltern müssen sagen, hey, okay, hier sind die Grenzen. Aber das Kind fällt nicht auseinander und verbringt 3 Wochen in Tränen. Nee, die wissen schon, okay, alles klar, ich habe es falsch gemacht. Die Eltern lieben mich, jump, jump, mache ich anders. Und tutru, gehen sie wieder auf ihren Weg. Die sind einfach sicher in dieser Liebe von den Eltern. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott hat uns lieb. Wir dürfen sicher sein, wir dürfen wohlfühlen, wir dürfen uns gedeihen in unserer Beziehung zu Gott, weil er uns liebt. Oh, ich habe aber einen Fehler gemacht. Ja, und es gibt ein Buch, der heißt Aufstehen, Krone richten und wieder laufen oder so ähnliches. Ne? Und so ungefähr ist das. Gott sagt, hey, komm mal her, ich helfe dir. Hebt uns wieder auf. Und was sagen wir? Aber Herr, das ist schon zum 3. Mal. Sagt Gott, ja, naja, wenn es 4. Mal kommt, ich bin auch da. Es ist okay, wir werden manchmal Dinge falsch machen, aber wenn wir sicher sind, dass Gott uns liebt, dann wissen wir, okay, alles gut. Wir leben in dieser Welt, wir sind Teil von dieser Welt. Wir werden manchmal Fehler machen, okay? Gib es einfach zu. Gott weiß es schon, du musst es nicht verstecken. Es ist passiert. Gut. Steh auf, richte, was du richten musst, ändere die Dinge, die falsch sind, aber mach weiter, mach mit Gott weiter. Er liebt dich, er verlässt dich nicht, er ist für dich da. Okay? Sei einfach bewusst, dass er dich liebt. Ich habe einen Satz gelesen von Creflo Dollar, das ist ein amerikanischer Pastor, den ich wirklich gern habe. Übersetzt auf Deutsch ist das ein bisschen länger geworden, aber naja. Okay, Glaube funktioniert nicht auf der Grundlage, wie sehr du Gott liebst. Es funktioniert auf der Grundlage, dass du glaubst, wie sehr Gott dich liebt. Auch lang ist trotzdem gut, oder? Es geht nicht um mich, um was ich machen kann, wie großartig ich bin, wie groß meine Glaube ist. Das alles kannst du in einen Eimer schmeißen. Also es geht einfach dran zu wissen, Gott liebt mich. Gott kennt mich. Ich rede ganze Stunden lang, dass wir Gott näher kennenlernen müssen. Aber wisst ihr, Tatsache ist, er kennt uns. Ist alles gut. Er kennt dich. Er weiß, was du gerade durchmachst. Was du gerade falsch gemacht hast. Der fällt nicht von seinem Thron, wenn du einen Fehler machst. Es ist wirklich nicht so schlimm. Richte es, steh wieder auf, er liebt dich, er kennt dich, er hat dich gern. Weißt du, Gott liebt dich nicht nur, er mag dich sogar. Und das finde ich so schön, ne? Also komm, mag mich einfach. Das ist gut zu wissen. Schauen wir Jakobus Kapitel 1, Verse 3 und 4. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet sein und in nichts mangeln habt. Das sind ein paar Verse, die man jeden Tag durchlesen kann, gell? Also das am Ende ist so schön. Nichts mangeln. Oh, das gefällt uns. Aber diese ersten paar Wörter sind ein bisschen anders. Ne? Die Bewahrung eures Glaubens. Also das heißt, wenn Probleme kommen, und die werden kommen, aber selbst da ist Gott für dich da. Wisst ihr, wenn wir Probleme haben, kann Gott diese Dinge so wenden und so drehen, dass sogar Probleme in unser Leben einen Gewinn bringen kann. Wir müssen nur die richtige Einstellung bewahren. Und wenn wir kennen, wie gut Gott ist, dass er immer mein Bestes im Sinn hat, dass er mich liebt, dann sind wir auch überzeugt, Problem, okay, Gott wird mir helfen, dadurch zu kommen und am Ende wird ich einen Gewinn haben, hör mal, das ich sonst nicht haben könnte. Weil jeder hat Glaube, bis er es braucht. Wir sind alle Glaubenshelden, bis ein Problem kommt. Und dann müssen wir unseren Glaube beweisen. Ha! Und dann sehen wir, wie viel Glauben wir haben. Aber wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, er ist bei mir, er wird mir helfen und am Ende würde ich durchkommen. Durch ein Problem sogar ist Gott bereit, uns Gutes zu tun, Gutes zu geben und ein besseres Ende zu geben durch dieses Problem, als wir hatten, hätten, könnten. Das ist Deutsch, also es wäre nicht so gekommen, wenn wir das Problem nicht gehabt hätten. So, das heißt fast quasi, wenn du Gott nah genug kennst, kannst du sogar ein Problem begrüßen und sagen, Halleluja, schön, dass du da bist, bring mir was Gutes. Also das ändert einfach deine Einstellung, ein Vertrauen in Gott zu haben. Okay, überleg mal, nee, da haben wir schon überlegt, das dauert zu lang. Okay, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Okay, einfach zu Ende. Ich habe gedacht, weißt du, manchmal ist es einfach so, dass wir diese guten Wörter hören und ja, wir haben vor, Gott zu glauben und wir wollen ihn näher kennen und hier sitzen ist alles gut, aber morgen gehen wir auf die Arbeit und was ist das Erste? Der Kollege und die und die und da und hier und der Teufel nimmt jede Gelegenheit, die er kann, um uns zu flüstern, was wir alles falsch machen und warum es nicht gelingen wird. Und du. Ich habe eine Botschaft für euch vorbereitet für den Teufel. Das ist was Neues, oder? Okay. Das habe ich auch von Creflo Dollar gehört, dieser Mann. Der spricht mir richtig an und ich habe gedacht, ey, das ist echt gut. Also schau mal, Römer 8, 31. Ihr kennt diese Stelle, aber er hat es so richtig schön gemacht. Römer 8, 31. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Also gut, morgen früh, wenn der Teufel oder der Kollege oder deine eigenen Gedanken versuchen, dich da einfach dich durcheinander zu bringen, dann predigst du einfach. Okay? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Sagst du dann einfach, Gott ist für mich. Gott, der Schöpfer des Universums. Er ist für mich. Okay, das ist schon ein guter Anfang. Aber wenn er noch nicht zufrieden ist, dann hast du eine zweite Botschaft. Gott ist für mich. Gerade jetzt. Hier und jetzt. Gegenwart. Gott ist für mich. Okay? Wenn die zweite Botschaft nicht langt, hast du eine dritte. Gott ist für mich. Ey, das ist manchmal irgendwas, was wir uns daran erinnern müssen. Gott ist nicht gegen mich. Der ist nicht sauer auf mich. Der will nicht, dass ich versage. Er will, dass ich Erfolg habe. Gott will, dass es mir gelingt. Gott will, dass ich gesund bin. Gott will, dass es mir gut geht. Er will, dass ich Kraft habe. Er will, dass ich Weisheit habe. Er will nicht, dass ich da versink in der Chaos und der Verwirrung in dieser Welt. Er will, dass ich Weisheit habe. Er will, dass ich Antworten habe. Denn Gott ist für mich. Und wenn drei Botschaften nicht gelangt habt, ihr wisst schon, was der vierte Botschaft ist. Gott ist für mich. Mikrofon nicht bedecken. Mich. Gott ist für mich. Wer bin ich? Ich bin Gottes Kind. Er ist für mich. Und er wird mir beistehen. Er wird mich nie verlassen. Er wird mich nie versäumen. Er weiß, wer ich bin. Er weiß, wo ich bin. Gott kennt mich und er liebt mich. Also wenn du lang genug so eine Botschaft predigst, wenn es nur zu dich selber ist, vor einem Spiegel, ich sag's dir, das wird dich aufbauen. Gell? Denn Gott ist für uns. Er ist nicht gegen uns. Wir müssen ihn noch näher kennen, dass wir aus diesen Kenntnissen schöpfen können. Einfach in seine Gegenwart sein. Ihm genießen. Okay? So. Wenn Gott uns liebt, was soll schief gehen? So. Ist es schwer für dich, von Gott zu empfangen? Dann sage ich einfach, lerne ihm nicht nur über Dinge über ihn zu wissen, sondern lerne Gott zu kennen. Er liebt dich, er mag dich, er hat dich angenommen. Weißt du, er sagt nie nein. Ist das nicht cool? Also das ist schon interessant. Jeder Mensch kann zu Jesus kommen und sagt, Herr, komm in mein Leben. Und er sagt nie nein. Er liebt die Menschen, er liebt uns. Okay. Ich habe einen Vers und das möchte ich zum Schluss lesen. Ich habe das immer gern, wenn eine Bibelstelle mitgeht. Meine Wörter könnt ihr machen, was ihr möcht. Aber es soll eine Bibelstelle in euer Sinn da bleiben. Und das ist ein Kürze, einfach aus 3. Johannes. Kennt ihr vielleicht sogar. 3. Johannes, Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deine Seele wohlergeht. Amen.